Herzlich willkommen zu diesem ganz besonderen Deep Dive. Schön, dass du heute dabei bist. Nimm dir am besten einen Moment Zeit, komm erstmal an, atme vielleicht einmal tief durch.
Mhm.
Die Stimmung, die wir heute einfangen wollen, ist ein wenig anders als sonst. Irgendwie ruhiger, fokussierter und ich würde sagen sehr nachdenklich.
Absolut, ja. Es ist ein dichtes Thema heute.
Genau. Unsere Mission für heute. Wir betrachten einen wirklich faszinierenden Stapel an Quellen. Im Zentrum steht dabei ein historischer, geradezu mystischer Text von Bertha Dudde. Also, das ist die Kundgabe Nummer 8653 vom 23. Oktober 1963.
Ein sehr spezifisches Datum.
Ja, und das Thema dieses Textes ist so alt wie die Menschheit selbst. Es geht um Krankheiten und Heilung. Dazu haben wir noch ergänzende Weisheiten von verschiedenen spirituellen Lehrern, die dieses Thema aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchten.
Und um das gleich vorwegzunehmen, wir betrachten diese mystischen Texte hier natürlich völlig unparteiisch.
Richtig. Wir wollen dir diese Weltsicht absolut nicht aufdrängen. Wir wollen eigentlich nur gemeinsam erforschen, welche bemerkenswerten und tiefgründigen Ideen in diesen Zeilen stecken. Weil wenn wir in unserer modernen Welt an Krankheit denken, dann sehen wir das meistens nur als eine lästige Fehlfunktion des Körpers.
Ein Störfaktor.
Genau, ein Störfaktor, der sofort weggedrückt, repariert und beseitigt werden muss, damit wir schnell wieder funktionieren. Aber was, wenn wir das komplett auf den Kopf stellen? Was, wenn Krankheit in diesen Texten als ein Werkzeug, als ein sehr intimer, spiritueller Weg beschrieben wird? Um diesen intensiven Perspektivwechsel heute einzuleiten, habe ich mir natürlich wieder analytische Verstärkung dazu geholt. Hallo.
Hallo zusammen, hallo an dich. Dieser Perspektivwechsel, von dem du da sprichst, der ist tatsächlich fundamental. Und es ist wichtig, gleich zu Beginn den Rahmen so ein bisschen abzustecken.
Mhm.
Das Ziel dieses Deep Dives, und das ist auch die Kernaussage unserer Quellen, ist es nicht, die moderne Medizin irgendwie abzulehnen. Das wäre ein völliges Missverständnis der Texte. Vielmehr geht es darum, eine völlig neue, ja eine tiefere Ebene des Verständnisses für das eigene Leid und den Prozess der Heilung zu öffnen.
Also dem Schmerz einen Sinn zu geben.
Exakt. Es ist der Versuch, den Schmerz nicht nur als rein physisches Phänomen zu betrachten, sondern ihm einen tiefen Sinn auf der Seelenebene zu geben.
Und Bertha Dudde formuliert diesen Sinn auf eine wirklich sehr eindringliche Weise. Sie beschreibt die Krankheit als einen regelrechten Segen, also wenn man sie richtig versteht. Ich lese da mal einen Abschnitt vor.
Gerne.
Sie schreibt, wenn ihr um den Segen der Krankheit wisset, wenn ihr wisset, dass die Krankheit dazu beiträgt, dass sich die Seele entschlackt, dass die Krankheit euch verhilft zur Geduld und Ergebung in meinen Willen und ihr euch dann meinem Willen nicht mehr widersetzet.
Ein starker Gedanke.
Ja, und sie geht noch weiter. Wenn ihr alles hinnehmet, wie es über euch kommt, als von mir gut für euch erkannt, dann werdet ihr auch wissen, dass ich auch den Zeitpunkt der Gesundung erkenne. Okay, dröseln wir das mal auf.
Lass uns das tun.
Wir haben hier eine göttliche Perspektive, die das Leid als Instrument der seelischen Reinigung begreift. Aber Dudde geht noch weiter und adressiert direkt die Frage, die sich bei so einem Thema ja zwangsläufig sofort stellt. Warum heilt eine allmächtige Instanz den leidenden Menschen nicht einfach schlagartig?
Mhm. Die klassische Theodizee-Frage.
Genau, sie schreibt dazu, dass ich euch schlagartig gesunden lasse, werde ich aber nicht tun, eurer Willensfreiheit wegen. Denn ihr wäret dann zum Glauben an mich und meine Macht gezwungen, sollet aber ohne Zwang zu diesem Glauben gelangen.
Was hier faszinierend ist, ist die tiefe theologische Logik, die Dudde anwendet. Es geht um das Konzept des sogenannten Glaubenszwangs.
Glaubenszwang, okay.
Ja, wenn wir uns vorstellen, jemand ist schwer krank und diese Person wird aus dem Nichts von einer Sekunde auf die andere auf völlig unerklärliche Weise geheilt. Der Himmel öffnet sich gewissermaßen. Das wäre ein so überwältigendes, unbestreitbares Wunder, dass dem menschlichen Verstand gar nichts anderes übrig bliebe, als an Gott zu glauben.
Der Beweis wäre einfach so erdrückend, dass der freie Wille quasi ausgehebelt ist. Man entscheidet sich dann nicht mehr für den Glauben, man muss ihn als unumstößlichen Fakt anerkennen.
Exakt. Und laut Dudes Weltbild ist ein derart erzwungener Glaube spirituell betrachtet wertlos. Der absolute Respekt vor der menschlichen Willensfreiheit steht in diesen Texten über allem. Wahre spirituelle Entwicklung und echte Liebe zum Göttlichen müssen ohne Zwang wachsen, völlig aus freien Stücken.
Das heißt, ein Wunder wäre eine Art Übergriff.
Richtig. Wenn ein übernatürliches Wunder diesen Zwang ausübt, wird der freie Wille gebrochen. Deshalb lässt die göttliche Instanz, so beschreibt es der Text, eben das Leid zu und greift nicht einfach permanent mit einem Fingerschnippen ein.
Weil die Krankheit Geduld erfordert.
Genau. Sie drängt den Menschen zur inneren Einkehr, zur freiwilligen Suche nach einer höheren Ordnung, ohne dass der unumstößliche Beweis auf dem Silbertablett serviert wird.
Das verleiht dem Leid natürlich eine ganz andere Schwere und nimmt ihm gleichzeitig diese empfundene Sinnlosigkeit. Bemerkenswert ist dabei auch, wie die Quelle weltliche Medizin und Forschung in dieses spirituelle Konzept integriert.
Oh ja, das ist ein sehr spannender Punkt.
Oft existiert ja die Annahme, dass mystische Texte die Wissenschaft als zweitrangig oder sogar als hinderlich abtun. Hier lesen wir jedoch etwas ganz anderes. Drunde hält fest: Ich werde auch niemals es verurteilen, wenn die Menschen Mittel zu entfinden suchen, die Hilfe bringen sollen, denen die leiden. Denn solange der liebende Hilfswille Anlass von Forschungen jeglicher Art ist, wird auch mein Segen darauf ruhen.
Mhm.
Das ist ein faszinierender Brückenschlag. Es geht hier gar nicht gegen die wissenschaftliche Methode an sich, sondern ausschließlich um die Intention, die dahinter steht.
Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, sehen wir hier ein tiefgreifendes Konzept von Ethik. Eins, das weit über unseren alltäglichen Begriff hinausgeht. Die Wahrheit, die dieser Text postuliert, besagt: Die innere Absicht entscheidet über den wahren, spirituellen und letztlich auch den physischen Wert der Medizin.
Die Motivation ist also das Ausschlaggebende?
Ganz genau. Dudi führt das sehr deutlich aus. Es heißt dort: Ist jedoch der Erwerb irdischer Güter der Antrieb, solche Mittel herzustellen, dann werden sie zumeist wirkungslos oder schädigend für den menschlichen Körper sein, trotz scheinbarer Besserung.
Das ist heftig.
Ja. Wenn also reines Profitstreben der Motor ist, bleibt der göttliche Segen aus.
Das heißt, die reine Mechanik eines Medikaments reicht nicht aus, wenn die Seele des Herstellungsprozesses quasi korrumpiert ist. Dudel schreibt ja weiter: Ebenso können die harmlosesten Mittel genügen, um eine Heilung herbeizuführen, weil dies mein Wille ist.
Das ist der Umkehrschluss. Wenn Liebe und der aufrichtige Wunsch, dem Mitmenschen zu helfen, die Forschung oder die Behandlung leiten, dann ruht der Segen darauf. Die Quelle betont ganz explizit, dass der Erdenlebenszweck darin besteht, in Liebe zu dienen.
Also Ärzte, Forscher, Pflegekräfte?
Sie alle. Sie alle erfüllen durch ihre Arbeit genau diese spirituelle Aufgabe, sofern sie aus den richtigen Motiven handeln. Und genau dann können selbst die einfachsten Behandlungen eine enorme Heilkraft entfalten, weil die liebevolle Intention des Heilers und der göttliche Wille im Einklang stehen.
Das führt uns direkt zu einer weiteren sehr komplexen Aussage in Dudes Text, die das Thema der Spontanheilungen noch einmal aufgreift. Wir haben ja gerade besprochen, dass Gott nicht schlagartig heilt, um den freien Willen nicht zu brechen.
Richtig, der Glaubenszwang?
Genau. Aber dann schreibt sie: Ihr könnet aber auch durch felsenfesten Glauben von jeder Krankheit frei werden, wie ich selbst bei meinem Erdenwandel die Menschen heilen konnte, deren Glaube ihnen geholfen hatte. Denn mir ist nichts unmöglich, und wenn eure Liebe so tief ist, dass sie einen lebendigen, starken Glauben gebäret, so werdet ihr nicht eine Sekunde zweifeln an meiner Liebe und Macht, und dann könnet ihr schlagartig gesunden. Hier wird es wirklich interessant.
Das stimmt.
Öffnet das nicht einen scheinbaren Widerspruch? Erst heißt es, das plötzliche Wunder ist verboten wegen des Glaubenszwangs. Und im nächsten Moment ist genau diese schlagartige Gesundung durch felsenfesten Glauben doch möglich.
Auf den ersten Blick wirkt das natürlich paradox. Aber philosophisch betrachtet schließt sich hier ein sehr eleganter Kreis. Denk noch einmal an den Kern des Glaubenszwangs.
Okay.
Das Wunder darf nicht passieren, um jemanden zum Glauben zu zwingen. Wenn ein Mensch aber bereits unerschütterlich glaubt, wenn seine Liebe und sein Vertrauen schon so tief verankert sind, dass überhaupt kein Zweifel mehr existiert, dann ist eine spontane Heilung für diese Person ja gar kein Zwang mehr.
Ah, ich verstehe. Weil diese Person die Realität Gottes ohnehin schon zu 100% anerkennt. Das Wunder bestätigt den Glauben zwar, aber es zwingt die Person nicht mehr in ein neues Weltbild hinein, gegen das sie sich vielleicht vorher gewehrt hätte.
Genau. Die Bedingung für das Wunder ist gewissermaßen, dass man das Wunder nicht mehr benötigt, um seinen Glauben aufrechtzuerhalten. Es ist die absolute Hingabe. Und für diejenigen, bei denen diese Heilung trotz Gebeten ausbleibt, liefert der Text ebenfalls eine Erklärung.
Welche ist das?
Wer diese innige Verbindung hat, lässt die göttliche Instanz walten und greife dem eigenen Schicksal nicht vor. Das Ertragen schwersten Leids in dieser völligen Hingabe ist es, was die seelischen Schlacken abstößt.
Die Entschlackung, die anfangs erwähnt wurde.
Genau die. Die Seele reift im Schmerz. Sie trägt Schuld ab und geht gereinigter in das geistige Reich über. Das Ertragen der Krankheit wird hier also als ein hochgradiger Dienst an der eigenen Seele verstanden.
Das ist natürlich ein Konzept, das unserem modernen Bedürfnis nach sofortiger Schmerzfreiheit extrem entgegensteht. Aber es schlägt eine perfekte Brücke zu den weiteren Quellen, die wir heute vorliegen haben. Wir haben ja nicht nur Bertha Dudde.
Nein, wir haben da einen ganzen Schatz an Texten.
Richtig, wir haben ein ganzes Spektrum an geistlichen Impulsen. Ein universelles Echo sozusagen, das dieses Thema der Hingabe aus verschiedenen Epochen und Traditionen beleuchtet. Lass uns diese Stimmen mal genauer betrachten. Fangen wir mit der biblischen Perspektive an. Bei Jakobus und Markus taucht immer wieder dieser prägnante Satz auf: Dein Glaube hat dir geholfen.
Ein sehr bekannter Satz.
Krankheit wird dort oft als eine direkte Einladung zur Nähe Gottes verstanden. Der Heilungsprozess erfordert eine aktive, gläubige Beteiligung des Leidenden.
Das ist ein extrem wichtiger Aspekt. Der Kranke ist in diesen biblischen Texten nie nur ein passives Opfer, an dem ein medizinisches Handwerk vollzogen wird. Der Glaube ist der Katalysator. Er öffnet den Raum, in dem das Göttliche überhaupt erst wirken kann.
Und das schließt ja nahtlos an die Lehren von Bruno Gröning an, den wir ebenfalls in unseren Quellen haben.
Ja, Gröning betonte stets, Gott ist der größte Arzt, der Mensch hilft nur. Er sprach in diesem Zusammenhang oft von einem Heilstrom, einer göttlichen Energie. Das Faszinierende an Grönings Ansatz ist die Bedingung für diesen Heilstrom.
Dass man aufhören muss zu kämpfen.
Exakt. Er kann erst fließen, wenn der Mensch aufhört, gegen die Krankheit anzukämpfen und innerlich völlig still wird.
Das ist psychologisch betrachtet wahrscheinlich die größte Herausforderung überhaupt. Ich meine, wenn wir Schmerzen haben, gerät der Körper sofort in einen Alarmzustand. Wir spannen uns an, wir wehren uns mit allem, was wir haben, gegen das Gefühl.
Völlig natürlich.
Gröning fordert genau das Gegenteil, diesen Widerstand einfach aufzugeben. Und das führt uns direkt zu der Mystikerin Luisa Picaretta. Ihre Texte gehen sehr tief in die Theologie des Leidens. Sie beschreibt, dass das Leiden, wenn es im göttlichen Willen angenommen wird, sich in reines Licht verwandelt. Ein Kernsatz bei ihr ist: Es ist nicht das Leid an sich, das rettet oder heiligt, sondern die Liebe, mit der es angenommen wird.
Und genau an diesem Punkt trennt sich die Mystik oft von einem reinen Leidensethos, das Schmerz um des Schmerzes willen glorifiziert.
Es geht nicht ums reine Leiden.
Nein, Picaretta macht deutlich, dass Schmerz ohne Liebe, Schmerz, der nur mit Bitterkeit und Zorn getragen wird, keine transformierende Kraft besitzt. Erst die bewusste Entscheidung, dieses Leid in Liebe anzunehmen und dem göttlichen Willen zu übergeben, erschafft dieses innere Licht. Das ist eine enorme kognitive und spirituelle Leistung.
Ähnlich argumentiert auch Thomas von Kempten. Das ist ja der Klassiker der mittelalterlichen Mystik. Er sieht das Leiden als einen Prüfstein. Leiden prüft die Seele und lässt die Liebe zu Gott wachsen, schreibt er. Es zwingt den Menschen, sich von den Oberflächlichkeiten der Welt abzuwenden und sich auf das absolut Wesentliche zu reduzieren.
Man wird buchstäblich auf sich selbst und seine Beziehung zum Schöpfer zurückgeworfen.
Genau. Und wenn wir dann mal in die Moderne springen, zu dem bekannten Bibellehrer Derek Prince, da finden wir eine sehr greifbare Metapher. Er vergleicht den Glauben mit einer Hand. Glaube ist die Hand, die Gottes Heilung ergreift. Die Heilung ist als Angebot da, aber sie muss aktiv durch Vertrauen angenommen werden.
Das wirft eine wichtige Frage auf. Wenn wir diese Jahrhunderte umspannenden Texte so nebeneinander betrachten, wie können wir dieses mystische Wissen in eine Realität übersetzen, die von Termindruck, Hightech-Medizin und einer ständigen Reizüberflutung geprägt ist?
Ja, wie machen wir das?
Dass alle diese Quellen übereinstimmend lehren, ist tiefgreifend. Glaube in der Krankheit bedeutet nicht, das Leid zu ignorieren oder sich einzureden, alles sei in bester Ordnung. Glaube bedeutet, Gott mitten in der Dunkelheit dieses Leids zu vertrauen. Die Heilung beginnt in dieser Tradition fast immer zuerst innerlich. Sie verändert das Herz, sie kalibriert die Perspektive neu und erst in einem zweiten Schritt manifestiert sich diese Veränderung möglicherweise auch in der physischen Realität.
Das ist der perfekte Moment, um uns anzusehen, wie das Ganze konkret aussehen kann. Also was bedeutet das alles für dich im Alltag? Wie übersetzt man Berta Dudde, Luisa Picareta und diese tiefe theologische Philosophie in den Moment, in dem man im Wartezimmer sitzt und eine schwere Diagnose erhält?
Das ist die Praxisprüfung.
Genau. Unsere Quellen bieten hierfür nämlich nicht nur theoretische Konzepte, sondern lassen sich zu einem sehr klaren inneren Pfad verdichten. Beginnen wir mit dem ersten Schritt, den die Texte vorgeben. Das innere Anvertrauen. Anstatt beim ersten Anflug von Krankheit sofort in Panik oder blinden Aktionismus zu verfallen, geht es darum, eine bewusste Entscheidung zu treffen. Man legt die Situation in die Hände einer höheren Ordnung. Der innere Satz dazu lautet schlicht: Du weißt, was gut für meine Seele ist.
Das ist der Versuch, den ersten Schockmoment nicht von der Angst dominieren zu lassen. Wenn dieser Raum erst einmal geöffnet ist, folgt der nächste Aspekt, die Verbindung stärken. Mitten im physischen Unbehagen fordern die Texte dazu auf, in die Stille zu gehen, den Atem bewusst wahrzunehmen.
Sich nicht vom Körper kontrollieren zu lassen.
Heißt, wieder miteinander in Berührung zu bringen. Man wirft einen inneren Anker, der signalisiert, ich bin mehr als nur dieser schmerzende Körper.
Der dritte Schritt auf diesem Pfad ist vielleicht der, der uns am meisten abverlangt. Liebe wirken lassen. Dudde hat ja beschrieben, dass der Sinn des Lebens das Dienen in Liebe ist. Wie dient man, wenn man selbst hilfsbedürftig ist?
Eine gute Frage.
Die Quellen suggerieren, dass Liebe nicht an körperliche Fitness gebunden ist. Ein aufrichtiges Gebet für den Patienten im Nachbarbett, ein wirklich freundliches, verständnisvolles Wort zu der gestressten Pflegekraft. Oder einfach das bewusste Kultivieren von Dankbarkeit für die Tatsache, dass überhaupt jemand da ist, um zu helfen. Man durchbricht die totale Selbstbezogenheit, die eine schwere Krankheit fast unausweichlich mit sich bringt.
Wenn man diese Hinwendung zum anderen schafft, entsteht Raum für den vierten Aspekt, den Glauben stärken. Hier geht es darum, bewusste Worte des Vertrauens zu formen und auszusprechen. Ein Gedanke wie Gott führt mich, er kennt den richtigen Zeitpunkt, verändert die innere Ausrichtung komplett.
Es nimmt den Druck raus.
Definitiv. Es verschiebt den Fokus von der Verzweiflung über das Unkontrollierbare hin zu einem tiefen Vertrauen in einen übergeordneten Plan. Das verändert nicht nur den geistigen Zustand, sondern hat natürlich auch weitreichende Konsequenzen für das körperliche Stressempfinden.
Und das mündet in den letzten, den alles entscheidenden Punkt, den all unsere mystischen Quellen heute als den Gipfel der spirituellen Erfahrung beschreiben. Frieden annehmen. Es ist der finale Akt der Hingabe. Der Satz dazu lautet schlicht: Herr, dein Wille geschehe. Man hört endgültig auf, gegen die Realität der Gegenwart anzukämpfen.
Und wir sollten noch einmal festhalten, dass genau in diesem tiefen Frieden, in dem Moment, in dem die Waffen des inneren Widerstands niedergelegt werden, laut diesen Texten, häufig die tiefste Form der Heilung beginnt. Man gibt den illusionären Anspruch auf absolute Kontrolle ab. Die göttliche Instanz wird wieder vollumfänglich als der wahre Arzt für Seele und Körper anerkannt.
Wir haben heute einen wirklich dichten Wald an spiritueller Literatur durchschritten. Wir haben gesehen, dass historische Texte wie die Kundgabe von Berta Dudde Krankheit nicht einfach als eine Laune der Natur oder ein rein physisches Ärgernis begreifen.
Ganz und gar nicht.
Sie zeichnen das Bild eines anspruchsvollen geistlichen Weges. Es ist ein Weg der Reinigung, der tiefen Auseinandersetzung mit dem eigenen Willen und einer ultimativen Gottesnähe. Ein Prozess der seelischen Entschlackung, der uns zwingt, das Wesentliche vom Unwesentlichen zu trennen.
Es ist eine Sichtweise, die uns einlädt, dem Unvermeidlichen des menschlichen Lebens nicht ausschließlich mit Verzweiflung und Kampf zu begegnen, sondern mit einer Haltung der wachen Lernbereitschaft und der vertrauensvollen Hingabe.
Zum Abschluss möchte ich dir noch einen Gedanken mit auf den Weg geben. Denk mal darüber nach, was wäre, wenn du beim nächsten Mal, wenn sich körperlicher Schmerz oder eine Krankheit anbahnt, nicht sofort in den Panik- oder Reparaturmodus umschaltest? Was wäre, wenn du stattdessen für nur eine einzige Minute innehältst, in dich hineinhorchst und dich fragst, welchen seelischen Ballast, welche Schlacke versucht mein Körper mir gerade abnehmen zu helfen? Vielleicht ist das Symptom, das du spürst, gar kein feindlicher Angriff, der bekämpft werden muss, sondern der behutsame Beginn eines sehr intimen Gesprächs zwischen dir und dem göttlichen Willen. danke, dass du uns heute auf dieser außergewöhnlichen Reise durch diese Texte begleitet hast. Wir verabschieden uns aus diesem Deep Dive. Pass auf dich auf und bis zum nächsten Mal.